was haben wir hier gemacht? An der Stelle sage ich schon mal, zu den Ribbons werde ich Sie nichts fragen, weil das war nur ein Praxisbeispiel irgendwie. Gut, hier ging es so um allgemeines Zeug, also ich werde auch mich nicht dafür interessieren, was jetzt allgemeine Ergonomie unabhängig von Software bedeutet, also diese Sachen mit, ja, dass man das irgendwie generell fürs Einrichten des Arbeitsplatzes braucht oder so, das sehe ich nicht als relevant, mir geht es nur um die Software-Ergonomie. Das heißt also hier diese Sachen zum Arbeitsplatz und so weiter, das können wir direkt überspringen. Interessant wird es dann bei der englischen Software-Ergonomie. Sie werden auch sehen, in der Probeklausur habe ich auch irgendwo eine Frage zu dem Zeug. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, eben zu sagen, was bedeutet das, wenn ein Programm gebrauchstauglich oder benutzerfreundlich ist. Und da haben wir verschiedene Kriterien uns angeguckt. Es gab zwei Arten, das zu klassifizieren. Erstmal haben wir das ist praktisch noch Teil der Definition, ja, also die Frage, wie stark ein Produkt für bestimmte Nutzer, die es in einem bestimmten Kontext nutzen, ja, dass die das effektiv, effizient und zufriedenstellend verwenden können. Wobei man immer aufpassen muss, was ist effektiv und was ist effizient. Ja, also effektiv ist praktisch das, was man so als Minimalforderung stellt, dass man überhaupt die Ziele erreichen kann, die man hat, ja, wenn man eine bestimmte Software verwendet. Also wenn ich irgendwie eine Textverarbeitung habe und damit nicht drucken kann und man betrachtet das als Standardfunktion von einem Programm, dann ist es halt nicht effektiv, das Programm, weil es überhaupt seine Kernaufgaben nicht erfüllen kann. Das hatten wir uns im Detail angesehen, was das jetzt für Eigenschaften dann jeweils sind. Interessant war, dass der Nutzungskontext betrachtet werden muss. Ja, also ein Programm kann für eine bestimmte Situation durchaus gut geeignet sein, auch abhängig davon, wer jetzt der Benutzer ist. Und für eine andere Situation kann es vielleicht schlecht geeignet sein. Ja, also das sind alles so Dinge, wo man, wenn man ein Programm anguckt, nicht so eine absolute Beurteilung abgeben kann, ob es jetzt gebrauchstauglich in diesem Sinne ist, sondern man muss das immer im Zusammenhang sehen. Gut, Effektivität, hatte ich gerade schon was zu gesagt. Effizienz bedeutet, dass das eben auch irgendwie vernünftig gelöst sein soll. Also, dass man nicht nur effektiv ist, also irgendwie das Ziel erreicht, sondern dass man es auch auf einem gescheiten Weg erreicht. Ja, und da sind jetzt mögliche Kriterien eben, dass es übersichtlich oder einfach oder schnell ist oder eine Kombination daraus. Das mit dem Zufriedenstellen, das hatte ich als weiches Kriterium bezeichnet, weil das irgendwie subjektiv ist. Ja, was dem einen gefällt von der Benutzung her, ist für den anderen vielleicht nicht das Wahre. Dazu gehört aber, dass die Software es ermöglicht, durch Üben oder so fit darin zu werden, dass man so dieses Gefühl der Meisterschaft oder Beherrschung bekommt. Also dass man sich souverän mit dem Programm beschäftigen kann. Gut, und dann hatten wir diese Liste an Kriterien und das ist das, wo ich mich jetzt bei dem Thema eigentlich am meisten drauf konzentrieren würde. Na, also diese 7 Punkte, die es hier gibt, die sollten Sie kennen. Die sind jetzt in den folgenden Folien relativ ausführlich beschrieben. Also ich werde jetzt da nicht alle Folien nochmal zeigen, weil wir haben da praktisch uns ja so einen Benutzerfragebogen angeschaut, wo eben verschiedene Sachen einfach abgefragt wurden. Ja, und anhand dieser Fragestellungen, die da jeweils sind, können Sie halt erkennen, was jetzt mit diesen Kriterien eigentlich gemeint ist. Gehen wir also jeweils nur durch die Anfangspunkte durch. Aufgabenangemessenheit. Das ist wieder so diese Idee, dass es überhaupt die Aufgaben erledigt, die man erledigen will. Ja, und dass das Ganze dabei auch einen positiven Effekt hat. Also dass es nicht schlimmer wird, wenn man das Programm benutzt, als wenn man es irgendwie ohne Computer lösen würde, sondern dass man vernünftig dabei unterstützt wird, das Ganze zu bearbeiten. Und dann ist jetzt so eine Beispielfrage hier, enthält das Programm alle für ihre Aufgabe benötigten Funktionen? Ja, also wenn es das eben nicht enthält, dann kann man sich den Einsatz sparen, weil dann vielleicht nur Teilprobleme lösbar sind und dann müsste man das irgendwie, was man als Ergebnis hat, ohne Software irgendwie manuell noch weiter bearbeiten. Das will man nicht.
Das machen doch jetzt die meisten Programme nicht, oder? Dass die alle Funktionen haben. Die meisten haben nur 90% und für die anderen 10% muss man sich dann irgendwas selber stecken.
Ja, das ist die Frage, mit welcher Voraussetzung Sie rangehen. Wenn Sie sagen, ich habe ein Programm, das soll bestimmte Dinge tun, dann kann es natürlich sein, dass es das tut. Also wenn Sie jetzt sowas wie Word als Textverarbeitung betrachten, da würde man schon sagen, das hat für gängige Vorstellungen von Textverarbeitung hat es alle Funktionen, die man so braucht. Wenn Sie dann jetzt anfangen und sagen, ich habe aber ein ganz spezielles Problem, ich muss irgendwie Fußnoten haben, die irgendwie gedreht, so als Wordart oder sowas, am Rand rumflattern in meinem Dokument, dann würde man sagen, okay, das kann es nicht, das ist aber auch keine normale Textverarbeitungsfunktion, sondern das ist ein Desktop-Publishing oder sowas. Ja, das geht dann über das Normale hinaus. Da müsste man ein Spezialprogramm schreiben, was diese absurde Anforderung auch erfüllen kann und dafür vielleicht dann tausend andere Dinge nicht kann. Es geht jetzt mehr darum, dass man eben sagt, das, was ich eben schon als Beispiel hatte, zum Beispiel eine Textverarbeitung, mit der ich nicht drucken kann. Ja, es gab ja früher so Crippleware, also Software, die in ihren Funktionen absichtlich eingeschränkt ist, damit man eine teurere Version irgendwie kauft. Und das wäre dann etwas, ja, nicht jede Shareware ist so. Also es gibt Shareware, die Crippleware ist, aber es gibt auch Shareware-Programme, die nur mit Werbung nerven oder mit so 10 Sekunden Pause, bevor man loslegen kann, sowas in der Art. Und Crippleware ist etwas, was grundsätzlich nicht wirklich benutzbar ist. Ja, also das ist eigentlich bei Software, die jetzt irgendwie kommerziell angeboten wird oder auch bei freier Software, wenn man sagt, das hat den Beta-Status verlassen, das ist jetzt unsere erste richtige Release oder so, dann kann man davon ausgehen eigentlich, dass die benötigten Funktionen da drin sind. Ja, es geht nicht darum, dass jeder potenzielle Anwender jede Aufgabe, die er sich irgendwie ausdenken könnte, damit auch erfüllen kann. Ja, sondern es geht darum, dass wir bei der Softwareentwicklung man anfängt mit irgendeiner Aufgabenstellung, ja, irgendwelche Features, die man da drin haben will in dem Produkt, und dann setzt man das um. Und irgendwann ist man fertig damit, dann hat man alles implementiert, was eben zu den Standardfunktionen gehört, die man haben will. Und dann wäre dieses Kriterium hier erfüllt. Ja, dass es dann trotzdem Benutzer gibt, die sagen, das ist ja alles schön und gut, aber ich hätte gerne folgende zusätzlichen Features noch, das geht dann darüber hinaus. Und aus Sicht von diesem Benutzer wäre dann vielleicht das nicht erfüllt. Ja, der würde dann sagen, also die für mich nötigen Sachen sind nicht dabei. Das ist eben immer, weswegen es keine absolute Bewertung geben kann. Ja, Sie können nicht hingehen und sagen, dieses Programm kriegt eine Note 1,4 oder sowas auf irgendeiner absoluten Skala, weil es das einfach nicht gibt. Das ist immer vom Zusammenhang abhängig. Ja, was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Aber trotzdem kann man eben sagen, das Programm gehört grundsätzlich in eine bestimmte Kategorie und da muss es bestimmte Standardfunktionen haben und das kann man natürlich dann objektiv sagen. Also eben eine Textverarbeitung, die es mir nicht erlaubt, Text einzugeben, ja, sondern die nur Text anzeigt, also nur ein Dateibetrachter ist oder sowas, das wäre auch objektiv und absolut etwas, was eben nicht diese Funktionen zur Verfügung stellt. Okay, die anderen Beispielsachen springe ich jetzt nur schnell drüber. Ja, müssen Sie Eingaben oder Dialogschritte machen, die überflüssig sind? Das ist so kaputte Programmlogik, ja, dass man zum Beispiel immer wieder dasselbe eingeben muss, bei jedem Start seinen vollen Namen eingeben muss, obwohl das Programm sich den merken könnte. Oder bei jedem Zwischenspeichern immer wieder den Dateinamen auswählen, obwohl klar ist, welches Dokument ich bearbeite. Das wären irgendwie so irrsinnige Sachen, die vielleicht in der Entwicklungsphase von einem Programm mal da sein können, die aber dann verschwinden. Wiederholtes Eingeben vereinfachen ist jetzt hier ein Beispiel. Ja, auch nicht alle von diesen Fragen passen auf jedes Programm. Das ist jetzt ein Beispielfragebogen, der für irgendeine bestimmte Art von Anwendung ausgedacht wurde. Wenn Sie eine konkrete Applikation mit einem eigenen Fragebogen testen wollten, müssten Sie natürlich schauen, ja, was ist das überhaupt für Software und was für Fragen stelle ich dann einem Benutzer, der das bewerten soll. Die Frage, ob der Aufwand für das Arbeitsergebnis angemessen ist, Ja, da ist halt die Idee wieder, wenn es so ist, dass ich also eine halbe Stunde rumklicken und irgendwelche Tasten drücken muss, um eine ganz einfache Basisfunktion zu erledigen, dann ist das Quatsch. Das sind dann so Sachen, wenn Anwender hingehen und irgendwelche Inhalte aus einem Programm rauskopieren in ein anderes, dort irgendwelche Bearbeitungen damit machen und es dann wieder zurückkopieren, ja, weil sie nicht die eingebaute Funktion verwenden wollen, weil die so unglaublich schlecht zu bedienen ist. Arbeiten machen, die eigentlich das Programm erledigen sollte. Das wäre jetzt sowas, eine Tabellenkalkulation, die Ihnen nicht anbietet, automatisch Summen zu bilden. Ja, wo Sie dann von Hand die Summen ausrechnen oder so. Das wäre nicht das, was Sie von einer Tabellenkalkulation erwarten. Das ist halt gerade der Sinn des Ganzen, dass man automatisiert Berechnungen darin durchführen kann. Und wenn man Ihnen einfach nur irgendwas gibt, wo Sie halt irgendwelche Zahlen in so ein Matrix-Ding eintragen können, ohne dass da Rechenfunktionen dahinter sind, dann würden Sie sagen, was soll der Quatsch? Ne? Das mache ich doch nicht selbst. Ja, Werte, Texte eingeben, die der Computer wissen könnte oder kennen könnte, das ist dasselbe in grün. Da stecken auch so Sachen hinter, wie zum Beispiel in einem Browser immer wieder die Zugangsdaten für irgendeine Webseite eingeben. Ja, jeder moderne Browser merkt sich ihre Zugangsdaten, wenn sie das wollen, wenn sie da keine Angst vor Datenschutzproblemen haben, und füllt die Felder dann automatisch aus, sodass man das nicht nochmal machen muss. Gut, ich gehe jetzt nicht alle durch, sondern gehe direkt zum nächsten Block. Selbstbeschreibungsfähigkeit ist das zweite von diesen 7 Kriterien. Und die Idee dahinter ist im Grunde, dass Ihnen jederzeit klar ist, wo Sie sich gerade im Programm befinden, was gerade passiert und auch, was Sie vielleicht, wenn das interaktiv ist, als nächstes machen müssen. Ja, also dazu gehört, dass zum Beispiel ein Dialog, der ein Eingabefeld enthält, dass er dieses Feld vernünftig beschriftet. Dass da nicht einfach nur steht Feld 19 oder so, sondern Vorname. Ja, Vorname der Person oder sowas, dass Sie da wissen, was Sie da machen müssen. Und auch, wenn Sie eine längere Liste von Eingabeboxen oder sowas haben, dass es am Ende irgendeine Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe alle Felder ausgefüllt, ja, das ist so dieses klassische okay oder weiter oder sowas, dass da nicht irgendwelche verrückten Sachen stehen, wo man nicht weiß, was es soll. Es gibt im Internet auch so Sammlungen von lustigen Screenshots, so diese Windows Messageboxen, die aufgehen, wo dann 3 Buttons sind, die mit irgendwelchem Unfug beschriftet sind. Ja, zum Beispiel alle 3 gleich. Ja, irgendwie abbrechen, abbrechen, abbrechen oder irgendwas, wo einfach nicht klar ist, was passiert jetzt hier. Ja, es wäre eben ein Fehler, was die Selbstbeschreibungsfähigkeit angeht, wenn ein Dialog Sie verleitet, irgendwo drauf zu klicken und das ein falsches Ergebnis verursacht, weil einfach nicht klar geworden ist, was hier jetzt passiert. Gut, was haben wir hier als Beispiele? Sind die Informationen, die notwendig sind zum Erledigen der Aufgabe, sind die auf dem Bildschirm übersichtlich verfügbar? Ja, also was wäre da jetzt ein Beispiel für? Was wäre ein Beispiel dafür? Wenn Sie ein Eingabefeld haben, wo nur 3 verschiedene Werte eingetragen werden dürfen, dann macht man normal so eine Dropdown-Box, aus der man die halt auswählt. Und wenn jetzt keine Dropdown-Box da ist, sondern so ein einfaches Texteingabefeld und kein Hinweis dazu angegeben ist, was Sie da reinschreiben dürfen, und wenn Sie irgendwas Falsches reinschreiben, kommt nur eine Fehlermeldung, falsche Eingabe. Ja? Dabei darf da nur 1, 2 oder 3 drin stehen, und das könnte das Programm Ihnen auch hinschreiben. Das könnte sagen, bitte geben Sie 1, 2 oder 3 ein. Und wenn es das nicht tut, dann einfach nur sagt, gib was ein. Und wenn Sie dann eben zufällig daneben treffen, kriegen Sie irgendeine nichtssagende Fehlermeldung. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ne? Welche Eingabe als nächstes erwartet wird, das ist ähnliche Idee, nur dass es mehr mit dem Ablauf zu tun hat. Ja? Also in welcher Reihenfolge Sachen bearbeitet werden. Das ist auch das nächste hier, welche Eingabe als nächstes von Ihnen erwartet wird. Warnung vor Aktionen, die man nicht rückgängig machen kann. Es kommt irgendwo später auch noch was dazu, dass man nach Möglichkeit Sachen immer rückgängig machen können soll. Aber es gibt halt Situationen oder Aktionen, die vom Prinzip so sind, dass man sie eben nicht rückgängig machen kann. Wenn Sie zum Beispiel so ein Security-Feature haben, wo Sie sagen, Festplatte formatieren und sicher mehrfach überschreiben, um die Platte anschließend zu entsorgen, damit niemand die auslesen kann, dann ist das natürlich etwas, wo Sie nicht wollen, dass man es rückgängig machen kann. Aber dann müsste die Software Sie eben warnen. Also zum Beispiel alle Linux-Distributionen, Installationsroutine, bevor die anfangen, an der Platte rum zu partitionieren, die blenden immer nochmal so ein aggressives Fenster ein und sagen, Achtung, der folgende Schritt wird Ihre Partitionierung verändern. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Und dann müssen Sie nochmal bestätigen und erst dann geht's weiter. Ja, das wäre so eine Geschichte. Ja, gibt es eine Hilfefunktion, die auch wirklich weiterhilft? Das ist wieder so ein bisschen Auslegungssache, weil es auch davon abhängt, was für eine Art Anwender man vor sich hat und was für Vorkenntnisse man bei denen voraussetzt. Ja, wenn Sie Software für jemanden erstellen, der noch nie mit einem ähnlichen Produkt gearbeitet hat, dann werden Sie umfangreiche Hilfefunktionen da drin haben müssen, weil der sicher das ganze Programm erst noch irgendwie erklären und verstehen muss. Wenn Sie irgendwas für einen Profi machen, der mit ähnlichen Programmen schon die ganze Zeit arbeitet, ist es halt nicht nötig. Gut, müssen Sie oft sich Hilfe suchen, ist auch noch so ein Punkt. Dann die Steuerbarkeit. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man nicht will, dass das Programm Ihnen eine bestimmte Reihenfolge der Bearbeitung aufzwingt, ja, obwohl es vielleicht auch alternative Herangehensweisen gäbe. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich irgendwie so ein Papierformular habe, wo ich irgendwelche Sachen eintragen kann und ein Mangel an Steuerbarkeit wäre jetzt, wenn ich gezwungen wäre, das exakt von oben nach unten und jeweils von links nach rechts abzuarbeiten, dieses Formular. Na, obwohl mir, während ich das Formular angucke, vielleicht einfällt, da unten sehe ich ein Feld, da weiß ich schon, was da reingehört, das schreibe ich jetzt schnell rein, bevor ich es wieder vergesse oder so, und dann mache ich oben weiter. Na, also Steuerbarkeit würde eben heißen, ich kann, wann ich will, zu der Stelle springen, die ich gerade bearbeiten will, und dann irgendwann wieder zurück. Und dabei muss das Programm natürlich den Überblick behalten, was für Informationen sind schon eingegeben worden und vielleicht dann irgendwie Felder hervorheben, die noch eine Eingabe verlangen. Ja? Und wenn das Ding eben sagen würde, nein, es muss genau in dieser Reihenfolge eingegeben werden und dann am besten noch, wenn man irgendwo einen Fehler macht, wieder ganz von vorne anfangen und man muss alles wiederholen, das wäre so der GAU, was mangelnde Steuerbarkeit angeht. Was haben wir hier als... Ja, können Sie die Arbeitsschritte in der Reihenfolge erledigen, die Ihnen am sinnvollsten erscheint. Und es muss halt nicht unbedingt dieselbe Reihenfolge sein, die dem Programmierer am sinnvollsten erscheint. Der wird sich irgendwas überlegt haben, eine Standardreihenfolge, aber es kann eben sein, dass der Anwender es anders machen will und dann sollte er diese Möglichkeit kriegen. Passiert manchmal Dinge, die man gar nicht haben will zu dem Zeitpunkt, also dass das Programm irgendwie autonom Entscheidungen trifft und sagt, ich mache jetzt mal das. Das wäre dann auch mangelnde Steuerbarkeit, weil Sie in dem Moment das nicht abbrechen können, keinen Einfluss darauf nehmen können. Ich habe zum Beispiel auf meinem iPod habe ich so eine Anwendung Cydia, das ist dieses, wenn man das gejailbreakt hat, dann kann man, das ist wieder App Store vom iPod, und wenn ich dieses Cydia starte, dann kommen so alle 30 Sekunden oder so, baut er eine Verbindung zu irgendeinem Server auf und versucht irgendwelche Aktualisierungen runterzuladen. Das kann man nicht unterbinden und das stoppt alles. Also wenn man gerade irgendwas sucht oder so, dann kommt einfach so in den Vordergrund so ein Dialog, ich hol mir jetzt mal die neuen Informationen und dann ist er eine Weile belegt und irgendwann geht es dann vielleicht mal weiter. Das Ding ist nicht steuerbar, es macht mich wahnsinnig, weil ich nicht sagen kann, ich bin nicht interessiert an den neuen Informationen, ich will jetzt einfach nur ein bestimmtes Programm installieren, das geht nicht. Ja, man ist dem Ding auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und das ist eben nicht steuerbar. Kann man was unterbrechen und später wieder fortsetzen? Da hatte ich Ihnen, glaube ich, als Beispiel diese Webshop Geschichte gesagt. Ja, da hat man oft das Problem, dass man in so einer Session drin ist und die ist irgendwie zeitlich befristet. Also wenn man jetzt anfängt, irgendwas in Warenkörbe zu legen oder beim Online-Banking und dann 3 Minuten nichts tut, weil man weggerufen wurde vom Rechner und dann zurückkommt, dann ist die Session tot und da muss man komplett von vorne anfangen. Und da wäre eben ideal, wenn man einfach sagen könnte, halt, ich mache später an der Stelle weiter, ja, nach dem nächsten Login. Dass man ausgeloggt wird aus Sicherheitsgründen ist in Ordnung, aber nach dem nächsten Login sollte man an genau der Stelle sein, wo man vorher halt zuletzt gewesen ist. Gut, gibt es eine Undo-Funktion? Gehört auch dazu. Wobei diese Undo-Funktion auch noch eine Rolle spielt bei Lernförderlichkeit. Das ist auch noch, glaube das letzte von den 7 Kriterien. Und Lernförderlichkeit komme ich dann gleich nochmal zu, aber ist im Wesentlichen die Idee, dass man keine Angst hat, irgendwie Fehler mit der Software zu machen und auch mal einfach was ausprobiert, weil man darauf vertraut, dass man, wenn man irgendwas Komisches macht, das einfach ungeschehen machen kann. Und da gehört eben diese Undo-Funktion genauso rein. Die ist zum einen praktisch, und zum anderen eben fördert sie auch einfach einen offenen Umgang mit der Software. Ja, fühlen Sie sich manchmal gebremst durch lange Wartezeiten, ist jetzt auch noch hier in dieser Kategorie mit drin. Weil das natürlich, ist aus meiner Sicht eigentlich nicht direkt Steuerbarkeit, weil wenn etwas einfach langsam ist, dann ist es halt so. Das heißt ja nicht, dass ich den Ablauf nicht beeinflussen kann. Ich kann ihn halt nur nicht beliebig beschleunigen. So. Erwartungskonformität, das greift auch nochmal was auf, was wir vorhin hatten. Wenn ich also eine mangelhafte Dokumentation habe, zum Beispiel, dass so Eingabefelder nicht richtig beschriftet sind, dann können halt unerwartete Dinge geschehen, weil ich die ja falsch ausfülle, weil ich nicht verstehe, was da überhaupt rein soll. Und Erwartungskonformität verallgemeinert das so ein bisschen, dass man grundsätzlich sich einfach wünscht, dass die Software so weit intuitiv ist, dass eben die Dinge passieren, die der Anwender erwartet. Und auch ohne, dass er monatelange Trainings irgendwie vorher überstanden hat. Was haben wir hier als Beispiele? Ja, tauchen die Menüpunkte an vernünftigen Orten auf. Also wenn Sie mal ein Beispiel für was suchen wollen, wo ich regelmäßig verzweifle, wenn Sie eine OpenOffice-Installation haben, egal auf welchem Betriebssystem, dann haben Sie ja dieses automatische Unterkringeln an für falsch geschriebene Worte und schalten Sie das mal ab. Also da muss man irgendwie in irgendwelche Menütiefen absteigen, was nicht intuitiv ist, wo sich das da verborgen hält, um das abzustellen. Ich weiß es immer noch nicht auswendig. Ich habe dann so in der Regel 3 Punkte, wo ich nachgucke und da ist es dann irgendwo dabei, aber also ich finde, es ist relativ gut versteckt. Ja. Ja, was natürlich ganz böse ist, bei Wartezeiten nicht sicher sein, ob das Programm noch arbeitet oder ob es inzwischen abgestürzt ist. Ja, also da ist natürlich gut, wenn es irgendwie einen Dialog anzeigt und sagt, was es gerade tut und der sich auch regelmäßig verändert, ja, damit man nicht die Hoffnung verliert, dass es irgendwann zu Ende geht. Ja. Am besten so ein Fortschrittsbalken, der dann auch wirklich ständig weiterläuft. Dann war ein weiterer Punkt Fehlertoleranz. Ja, das heißt also, die Software sollte nicht so geschrieben sein, dass sie nur dann perfekt arbeitet, wenn sie auch fehlerfrei bedient wird, sondern auch wenn man ihr irgendwie Unfug als Eingabedaten gibt, dass sie da angemessen drauf reagiert. Also Fehler zunächst mal erkennt und sich dann nicht verrennt, sondern sagt, das geht so nicht. Und idealerweise sogar Verbesserungsvorschläge macht. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Tippfehler, einen Zahlendreher oder irgendwas gemacht hat und eine Vermutung naheliegend ist, was eigentlich gemeint war, dann sollte das eben stattdessen passieren. Ja, also gibt es Korrekturhinweise und kann man Fehler leicht beheben. Das ist auch wieder so eine Sache, bei vielen Seiten im Internet ist es zum Beispiel so, wenn man sich an irgendeiner Stelle mal vertippt, falsch eingegeben hat oder so, dann ist direkt die ganze Aktion abgebrochen und man kann wieder von vorne anfangen. Und das ist halt sehr, sehr unerfreulich. Ja, da hilft es nichts, dass es in den Fällen, wo man korrekte Werte eingibt, dass es dann gut arbeitet, weil es eben ein natürliches Verhalten des Anwenders ist, auch mal einen falschen Wert einzugeben. Ja, dann Individualisierbarkeit, das ist eben so Möglichkeiten, irgendwelche Anpassungen an der Software vorzunehmen. Da kann alles Mögliche drunter fallen. Also Änderungen der Grundfarben des Programms, um irgendwie optisch das Ganze schöner zu gestalten nach den eigenen Vorstellungen oder bestimmte Funktionen auszublenden oder vielleicht neue Features nachzuinstallieren, sowas in der Art. Das kann alles unter Individualisierbarkeit fallen. Und der letzte Punkt hier war, was ich eben schon kurz erwähnt habe, nochmal die Lernförderlichkeit. Ja, also das sind die 7 Kriterien und die sollten Sie kennen und ein Verständnis davon haben, was damit gemeint ist. Gut, dann ging es weiter mit den Ribbons. Da hatten wir uns dieses Video angeguckt. Dieses Video ist nicht relevant für die Prüfung. Und auch auf den späteren Folien, das sage ich Ihnen dann gleich nochmal, diese Ribbon-Design-Regeln sind es auch nicht. Das war einfach nur, ich wollte Ihnen da ein Beispiel geben für etwas.
Das war echt perfekt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Aufwand
dahinter ist. Ja, ja. Gut, dann. Dann haben wir hier diese Sachen gehabt mit den 10 Standardfehlern, die man machen kann bei so Seriennummer-Eingabe-Boxen. Also diese 10 Standardfehler werde ich auch nicht abfragen. Das finde ich auch mehr amüsant und unterhaltend, als dass es jetzt irgendwie was Abfragbares wäre. Ja.
Was ist Nummer 3?
Okay, dann gab es nochmal so ein paar allgemeinere Hinweise, was man beim Entwickeln von Software irgendwie beachten sollte. Also das waren so Richtlinien für Programmierer. Das sind eigentlich ein paar ganz einfache Dinge, da gehen wir jetzt nochmal schnell drüber. Vorwissen des Anwenders nutzen. Die meisten Anwender fangen ja nicht bei Null an, sondern kennen schon irgendwelche andere Software. Und es haben sich nicht ohne Grund irgendwelche Standards einfach dafür durchgesetzt. Und dass man die aufgreift und damit das Vorwissen eben reaktivieren kann, das ist einfach sinnvoll. Wenn man jetzt hingehen würde und zum Beispiel in einer neuen Anwendung das Dateimenü nach ganz rechts packen würde, obwohl es in jedem Programm ganz links ist unter Windows, das wäre einfach nicht klug. Oder das Dateimenü nicht Datei zu nennen, sondern irgendwie, keine Ahnung, Objekte oder sowas, ja, wär auch nicht klug, weil es verwirrt. Ja, wenn es Dateien gibt, also wenn es eine Anwendung ist, die irgendwie mit Dateien arbeitet, die sie öffnen, verändern und speichern kann, dann soll das Menü auch Datei heißen und es soll an der Stelle sein, wo es liegt. Und letzten Endes soll sogar innerhalb des Dateimenüs dieselbe Reihenfolge wie in allen anderen Standardanwendungen auch sein, ja, weil einfach damit Fehlbedienungen vermieden werden. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht Dinge in Frage stellen kann. Also nur weil jetzt zum Beispiel Microsoft hingegangen ist und in Office die Standardmenüstruktur durch diese Ribbon-Architektur ersetzt hat, heißt das nicht, dass jetzt jeder Anwender auch hingehen muss und auch seine Anwendung auf Ribbons umstellen müsste. Obwohl ich gerade heute eine Demonstration gesehen habe von einem von diesen Steuererklärungsprogrammen, die jetzt in der neuen Version auch mit Ribbons arbeitet. Also ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon war, aber dieses, wie heißt das? Wieso, genau. Von Wieso, das Ding, das hat jetzt auch Ribbons. Ja, genauso, dass man Standard-Shortcuts verwendet, ja. Also wenn Sie prinzipiell sowas haben wie Ausschneiden, Einfügen, Kopieren und so weiter, dann sollen Sie auch die Standard-Shortcuts, also Tastenkombinationen dafür verwenden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit eigentlich Microsoft sowas zu erzwingen versucht, aber bei Apple ist es, glaube ich, so, dass man, dass die da sehr strenge Richtlinien haben und ich weiß jetzt nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn man eine Apple-Anwendung entwickelt, die sich nicht daran hält, aber mit dem neuen App Store von Apple, da kommt man dann wahrscheinlich nicht rein, wenn man irgendwie gegen die Standard GUI-Design-Regeln verstößt. Ja. Ich meine, da kann man jetzt immer sagen, dieser Zwang zur Vereinheitlichung ist vielleicht nicht in jedem Fall gut, aber in vielen Fällen hilft es natürlich Anwendern, die ein neues Programm angucken und einfach schon mal direkt eine Vorstellung haben, wie sie viele Dinge damit erledigen können. Die Komplexität soll überschaubar gehalten werden. Na, also, dass man zum Beispiel nicht so ein riesiges Fenster mit 200 Optionen zum An- und Ausschalten hat, sondern dass man die Sachen irgendwie vernünftig gliedert, thematisch so, dass man vernünftigen Zugang dazu findet. Dinge, die nicht zusammengehören, auch in verschiedene Sachen aufteilt. Menüs sollten auch nicht zu lang sein. Ganz schlecht ist zum Beispiel so ein Menü, was, wenn man es aufklappt, bis an den unteren Bildschirmrand runtergeht und dann hat es noch so was Ähnliches wie ein Scrollbalken. Also wenn man dann irgendwie nach ganz oben oder nach ganz unten geht, dann rollt das so rauf und runter, um die restlichen 40 Untermenüpunkte auch noch anzuzeigen oder so. Ja, das will man auch nicht. Ja, dann Hilfestellungen soll es geben. Sage ich jetzt nichts mehr im Detail zu. Fehleingaben vermeiden, das ist eine etwas konkretere Darstellung noch von der Fehlertoleranz, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, weil hier jetzt noch gesagt wird, es geht nicht nur darum, Fehler zu erkennen und da irgendwie sinnvoll drauf zu reagieren, sondern hier wird auch was zum Zeitpunkt gesagt, also dass man das nach Möglichkeit so früh wie möglich feststellt. Ja, dass sie nicht 100 verschiedene Werte erst abfragen und dann am Ende eine Überprüfung machen, ob einer davon falsch ist, um dann zu sagen, nee, den Wert Nummer 17 mach's bitte nochmal, sondern dass man direkt in dem Moment, wo irgendwas passiert, das unterbricht. Da war jetzt in den Folien, die ich übersprungen habe, zu den Seriennummer-Eingabedingern, wäre da zum Beispiel ein Punkt gewesen, dass es Programme gibt, die es erlauben, beliebige Zeichen einzutippen in diesem Dialog, obwohl die überhaupt nicht vorkommen können in Seriennummern. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Fehler in diesem Sinne, weil wenn ich zum Beispiel die Shift-Taste gedrückt halte und dann eine 4 eingebe und es kommt stattdessen ein Dollarzeichen und Dollar ist kein gültiges, also überhaupt nicht gültig für eine Seriennummer, dann müsste halt an der Stelle sofort das verhindert werden. Ja, also dass das Zeichen einfach nicht akzeptiert wird. Das wäre ein Beispiel für Eingabe so früh wie möglich prüfen. Und der früheste Zeitpunkt ist natürlich der, in dem ich die Taste drücke. Das wäre also das Optimum, dass es einfach verhindert wird, dass ich ein falsches Zeichen eingebe. Ja, und was hier eben auch noch dazu kommt, ist, dass wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat, dass man irgendwie wieder zu einem funktionierenden oder akzeptablen Zustand zurückfindet. Auch wenn das vielleicht heißt, dass man verschiedene Sachen verliert, aber das wäre sowas so Zwischenergebnisse irgendwie sichern. Gut, Eingaben reduzieren, das hatten wir auch bei dieser Liste der 7 Kriterien im Prinzip, dass man halt Sachen nicht unnötig mehrfach einzugeben erzwingt. Anwender nicht behindern. Ja, die Sachen sollen einen logischen Aufbau haben. Ja, diese Geschichte hier mit den Menüpunkten und Feldern ausgrauen, wenn sie gerade nicht verwendbar sind. Wenn Sie die Folien davor sich nochmal angucken, irgendwo gab es die Empfehlung, die nicht anzuzeigen. Ja, also das ist, ja, da gibt es jetzt keine einheitliche Meinung irgendwie dazu. Weil natürlich, wenn ich sehr viele Sachen in einem großen Menü vereine und dann viele Sachen je nach Situation nicht vorhanden sind, dann habe ich natürlich Menüs, die zu einem Drittel irgendwie ausgegraut sind. Und das ist dann vielleicht auch nicht sinnvoll. Wenn ich aber etwa an ein Standard-Dateimenü denke und da gibt es diesen Speichern, Punkt auch drin und der ganze Rest ist eigentlich immer sinnvoll und Speichern ist in der Situation, wo ich gerade gespeichert habe und noch nichts geändert habe, nicht mehr sinnvoll. Ja, dann ist es okay, in so einem Menü, was jetzt 6 Einträge hat, dieses Speichern einfach auszugrauen, damit der Rest am richtigen Ort bleibt. Ja, dann würde ich sagen, das sollte da bleiben. Aber Sie können sich andere Menüs denken, wo vielleicht je nachdem, was Sie gerade tun, 10 Unterpunkte vorhanden oder nicht vorhanden sein könnten, weil sie einfach keinen Sinn haben. Und dann wäre es eher sinnvoll, die einfach komplett rauszuschmeißen, dass es die einfach nicht gibt. Ja, also das muss man dann schon immer auf die aktuelle Situation anwenden und gucken, was da sinnvoll ist. Ja, dann Robustheit, Fehlertoleranz. Da geht es auch wieder darum, irgendwie vernünftig mit Fehlern umgehen. Achso, ja gut, da haben wir hier dieses Beispiel Datumsauswahl über Kalender. Das ist auch so eine Sache, die ich für Geschmackssache halte. Ja, Also und es hängt auch wieder was damit zusammen, wie viel Intelligenz man beim Anwender irgendwie vermutet. Weil es ist natürlich schneller, ein Datum einzutippen, als in einem Kalender sich von Monat zu Monat zu klicken. Diese Kalender, die einem bei der Datumsauswahl helfen, zum Beispiel beim Buchen des Bahntickets oder so, die zeigen einmal den aktuellen Monat an, und wenn ich jetzt irgendwas in 3 Monaten buchen will, dann muss ich erst 3-mal auf nächster Monat klicken und dann noch auf den richtigen Tag, um den Termin zu kriegen. Und da bin ich natürlich schneller, wenn ich das Datum eh schon kenne, dass ich es einfach reinschreibe. Das kann man, glaube ich, aber in der Maske auch machen. Also das ist, glaube ich, nur eine ergänzende Hilfe, weil dann sieht man auch die Wochentage und so. Ja, also Zusatzfunktionen sind immer okay, nur bestimmte Sachen zu erzwingen ist vielleicht nicht so das Wahre. Okay, dieses Beispiel hier mit der Shell und so weiter, das gucke ich jetzt nicht nochmal an. Das war dieser Foliensatz. Dann ging es hier weiter. Also wie gesagt, die Regeln zu den Ribbons, diese ganzen Regeln. Ich fand es interessant, Ihnen das zu zeigen, aber ich finde das jetzt nicht prüfungsrelevant. Ja? Also sprich, da ist nichts dazu in der Prüfung drin. Deswegen gehe ich da jetzt auch drüber. Es ist natürlich trotzdem nicht falsch, sich das anzugucken, nicht im Sinne von, ich mache jetzt eine Hintertür auf, dass ich doch Fragen dazu stelle, aber es sind natürlich immer wieder Beispiele, die dieselben Prinzipien nochmal umsetzen. Also in diesen Erklärungen, warum jetzt irgendwelche Ribbon-Geschichten wie gemacht werden, finden Sie letzten Endes diese zentralen Kriterien wieder, weil die natürlich keine eigene Theorie dazu haben, was benutzerfreundlich ist und was nicht, sondern das basiert auf denselben Annahmen. Diese Geschichten zum Webdesign möchte ich aber nochmal kurz durchgehen, mit der Idee, dass eben die Gestaltung einer Webseite letzten Endes auch ähnliche Anforderungen hat wie die Gestaltung von Software, weil aus Sicht des Benutzers ist eine Web-Applikation, ist zunächst mal kein Unterschied. Das präsentiert sich auch mit irgendwelchen Masken und Dialogen, und es ist halt von der Technik was anderes, weil irgendwo auf dem Server die Anwendung läuft und nur Inhalte im Browser dargestellt werden, aber die Logik, die dahinter steht, ist dieselbe, und damit fallen auch diese ganzen Aspekte der Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit fallen hier auch an. Und deswegen haben wir eben hier auch wieder diese 7 Prinzipien und können uns an der Stelle halt fragen, gut, was bedeutet das Ganze jetzt auf den Spezialfall einer Web-Applikation angewandt. Über so ein paar Designentscheidungen, die man treffen muss, haben wir gesprochen, und dass eben man berücksichtigen muss, dass die Leute ganz unterschiedliche Geräte verwenden, um eine Webseite anzuzeigen. Dazu hatte ich Ihnen mal gezeigt, wie schlecht oder gut es aussieht, wenn man die Tagesschau-Seite auf einem Monster-Display und auf einem Mini-Display anzeigt, und dass man idealerweise halt eine Antwort auf die Frage hat, wie gehe ich damit um, weil es ist ja möglich, über irgendwelchen JavaScript-Code rauszufinden, wie groß das gerade verwendete Browserfenster ist, und dann eben darauf zu reagieren. Also ich habe bei einigen Content-Management-Systemen zum Beispiel ganz clevere Lösungen gesehen, wo auf einem Standard-Display irgendwie so ein zweispaltiges Layout erscheint, und wenn man jetzt einen großen Bildschirm hat und zieht das Browserfenster auf, dann macht es plöpp und es schaltet auf ein dreispaltiges Layout um, wo dann irgendwelche Sachen, die vorher ganz weit unten standen, dann jetzt rechts am Rand auftauchen. Ja, also das kann vernünftig sein. Was weniger vernünftig ist, ist das einfach komplett in die Breite zu ziehen. Ja, also so ultra lange Zeilen, die dann, wo dann die ganzen Absätze nur noch eine Zeile lang sind. Aber eben diese Variante hier finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber das ist halt auch, das ist ein bösartig breites Browserfenster, weil es eben eine 2560er Auflösung ist, die man jetzt nicht als Standard erwarten muss. Ja, aber auf einem 1680er Display zum Beispiel sollten Webseiten gut aussehen, weil die 1680er Monitore werden einem für unter 200 Euro inzwischen im Supermarkt nachgeschmissen. Also das dürften viele Leute haben. Ja. Und genauso ist eben die Frage, was ist, wenn ich das mit einem iPhone oder sowas oder einem Android-Handy angucke, wo ich vielleicht nur eine 320x200 Auflösung habe. Da reagieren viele ja drauf und bieten eine spezielle Mobilgeräte-Ansicht, die also dann völlig anders aussieht. Ja, wenn ich zum Beispiel auf so einem Handy Google aufrufe, die Startseite, dann sieht das anders aus und auch die Ergebnisse, die ich kriege, werden irgendwie anders präsentiert als auf der normalen Google-Seite angepasst. Zum Beispiel die Google-Bildersuche, die haut mir dann irgendwie 8 Bilder da rein und direkt unten einen Button, mit dem ich die nächsten 8 kriege und so. Das ist einfach vernünftig angepasst. Gut, Regeln für gedruckte Dokumente gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Bei den Schriften und den ganzen Auszeichnungen ist nicht übertreiben. Also das ist einfach nicht zu viel Unruhe in so eine Seite reinkommt. Spalten habe ich gerade schon gesagt, wenn die Spalten zu breit werden, hat man Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit. Nicht wegen zu kleiner Schrift, sondern weil man den Rücksprung in die nächste Zeile nicht schafft. Also man kriegt vielleicht die Zeile noch gelesen am Stück und dann muss man aber ja wieder, wenn man am Ende ist, muss man wieder nach vorne. Und wenn die Zeilen sehr, sehr lang sind, dann gelingt das nicht. Also man kriegt es natürlich irgendwie hin und im Zweifelsfall kann man mit dem Finger da langfahren, aber in der Praxis verlangsamt es den Lesefluss sehr stark. Ja, am besten wäre es eben, wenn man das Layout dynamisch anpassen kann an die gerade vorhandene Situation. Dann hatten wir hier zu diesen, habe ich es zu allen 7 gemacht? Genau, zu den 7 verschiedenen, zu den 7 Kriterien einfach nochmal Beispiele gegeben, speziell für Webseiten. Da gehe ich jetzt nur relativ schnell drüber, aber es geht hier eben wieder darum, dass wir diese 7 Prinzipien einfach irgendwie verinnerlichen und auch außerhalb von normaler Software, von Desktop-Anwendungen oder so, eben auch bei den Web-Anwendungen Beispiele dafür sehen. Ja, also Aufgabenangemessenheit wäre eben eine brauchbare Suchfunktion. Wenn ich ein riesiges Warenangebot habe, dann reicht es nicht aus, dass ich mich da irgendwie durch so eine Art Menüstruktur durchnavigieren kann, sondern dann will ich auch nach einem Produktnamen suchen können. Und der Checkout muss auch irgendwie vernünftig funktionieren. Bei einem Hilfeforum muss es eben generell möglich sein, Beiträge zu erstellen und Antworten darauf zu schreiben. Ansonsten erfüllt es einfach seinen Zweck nicht. Selbstbeschreibungsfähigkeit, ja, wieder der Gedanke, dass man als Anwender oder Seitenbesucher in dem Fall immer weiß, wo man gerade ist und was es bedeutet, wenn man jetzt irgendwo klickt oder irgendwo einen Wert reinschreibt und auf Eingabe drückt. Das Ganze sollte immer so gehen, dass es nicht zwingend nötig ist, auf eine Hilfeseite zu wechseln. Also wenn man feststellt, dass die Seitenbesucher an einer bestimmten Stelle immer die Online-Hilfe oder die Hilfe aufrufen, dann hat man da irgendwas grundsätzlich falsch gemacht. Das sollte intuitiv möglich sein, da durchzugehen. Erwartungskonformität ist genau das gleiche, auch wie bei normalen Anwendungen, ja, dass eben einfach das passiert, was man erwartet. Und dass nicht irgendwelche Dinge dabei weggelassen werden oder irgendwelche Dinge zusätzlich geschehen, mit denen man nicht gerechnet hat. Bei der Individualisierbarkeit wäre jetzt eben eine Möglichkeit, zum Beispiel in dem Hilfeforum, dass man sagt, hier einfach mal ein Beispiel ausgegriffen, dass der Editor zum Beispiel austauschbar ist für Leute, die es gerne irgendwie mit Fett und Kursiv und so weiter alles auszeichnen wollen, dass die einen VisiVig-Editor kriegen und die das nicht haben wollen, dass die einen normalen Texteditor ohne Auszeichnungsmöglichkeiten bekommen haben. Oder dass man eben sowas wie das Theme austauschen kann. Und in einem Webshop können es alle möglichen Einstellungen sein, dass man zum Beispiel inhaltliche Vorlieben angibt. Letzten Endes ist es auch sowas, was Amazon zum Beispiel macht, dass es sich merkt, was man für Sachen schon gekauft hat und was man sich in den letzten Wochen so angeguckt hat und dann einem entsprechend was gibt. Das geht noch darüber hinaus. Das ist nämlich eine automatische Individualisierung. Individualisierbarkeit würde nur heißen, ich kann irgendwo in den Voreinstellungen einstellen, ich interessiere mich für Krimis und dann kriege ich nur noch Krimis angezeigt. Und das, was eben diese besseren Shops oder intelligenteren Shops machen, ist, dass die sich das einfach selber merken und sagen, hey, du hast seit Monaten nur Krimis gekauft, ich zeig dir mal noch ein paar. Gut, Steuerbarkeit, das war das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, diese Idee eben, wenn man nicht schnell genug die nächsten Werte in irgendwelche Masken eingibt, dass dann einfach die Sitzung kaputt gemacht wird. Ja, also das kann einem ja wirklich manchmal passieren, wenn man zum Beispiel feststellt, irgendwie, es wird jetzt zur Kreditkarte, wo man vielleicht die Nummer auswendig kennt, wird dann noch diese Sicherheitsnummer, die auf der Rückseite steht, 3 oder 4 Stellen lang ist, je nach Art der Karte, wird auch noch abgefragt und dann muss man die erst besorgen und während man unterwegs ist, ja, um zum Portemonnaie zu laufen und die Karte zu holen, kommt man zurück und dann ist die Session schon wieder abgelaufen oder sowas. Ja, das wäre nicht gut. Wenn
man den Call oft macht und den Ding erscheint und dann auf einmal einen Kickstart absenden, zack, Session abgelaufen,
ja,
und kann nicht mehr zurück.
Ja.
Das gibt es leider sehr oft.
Ja. Also mir passiert immer wieder mal irgendwas und manchmal hat man auch das Gefühl schon, die Seite ist so und ist dann unter Stress irgendwie, während man da Sachen eingibt, weil man sich nicht sicher ist, bin ich jetzt schnell genug oder ist das alles für die Katz? Genau, kopiere ich vorher die ganzen Felder?
Ich auch nicht immer gerne.
Ja. Ja. Ja, Fehlertoleranz, ja, dass man eben auch mal was Falsches irgendwo eingeben darf oder falsch klicken darf, ohne dass alles vorbei ist. Wenn man natürlich auf so einen Logout-Button klickt, dann ist man natürlich ausgeloggt. Aber da wäre eben auch wieder sowas wie Session-Management hilfreich, dass man, wenn man sich dann wieder einloggt, dass man eben wieder dann an die letzte Position zurückkommt. Das gibt's aber fast nirgendwo. Also ich meine, die ganzen Shops, die merken sich natürlich, was man im Warenkorb getan hat. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Aber wenn man jetzt auf so einer Internet-Banking-Seite ist und angefangen hat, so ein Überweisungsformular auszufüllen und sich ausloggt, das ist natürlich weg. Also habe ich noch nirgendwo gesehen, dass sich das sowas merken würde und dann sagt, hey, du hast vorhin versucht, eine Überweisung zu machen, willst du damit weitermachen oder so. Ja, das könnte man ja wahrscheinlich machen, weil in dem Moment, wo ich auf Ausloggen klicke, übertrage ich ja auch Daten und dann könnten auch nochmal schnell die Feldinhalte übertragen werden, ja, von den ausgefüllten Feldern und dann könnte sich die Bank einfach merken, dass ich an der Stelle das gemacht habe, aber das tun sie halt nicht. Ja, genauso ein Verhalten bei einer der Banken, wo ich ein Konto habe, kann man Vorlagen, Überweisungsvorlagen verwalten und zwar, ich sage jetzt mal 20 oder 30 Stück, irgendwo ist das so ein Limit. Und man weiß nicht, ob man das Limit erreicht hat. Also wenn man 30, ich sage jetzt mal, es wären 30 Vorlagen erstellt hat, dann kann man keine 31. hinzufügen. Und das steht aber nirgendwo. Man füllt irgendwas Neues aus. Und normalerweise, wenn man dann sagt abschicken, dann kommt der Dialog, wo man die irgendeine TAN eingeben muss. Und darunter steht dann noch, wollen Sie dieses Ding als Vorlage speichern. Ja, und wenn man die 30 voll hat, steht es eben nicht da. Und an der Stelle kann man nicht in die Vorlagenverwaltung springen und irgendeine alte Vorlage rausschmeißen, sondern das ist dann halt vorbei. Also diese Überweisung wird halt nie eine Vorlage werden. Ja? Vielleicht beim nächsten Mal. Und also das ist so ja, zum Beispiel Verhalten, was, das ist jetzt nicht Fehlertoleranz, sondern eines der anderen Kriterien, aber was ich eben für ungeschickt halte. Mal abgesehen davon, dass es lächerlich ist, überhaupt so ein Limit zu setzen. Wenn ich 1000 Vorlagen verwalten will, warum nicht? Ja, also es kostet die Bank jetzt nicht so viel, 1000 Überweisungsdatensätze für mich zu speichern. Ja. Ja, Lernförderlichkeit, auch wieder die Idee, dass man keine Angst hat, irgendwelche Sachen zu machen in einem Hilfeforum, würde ich ganz wichtig die Vorschaufunktion eben finden, damit man nicht irgendwelches peinliches Zeug da reinstellt. Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man innerhalb von 2 Minuten noch die Möglichkeit hat, das ganze Posting einfach wieder zu löschen. Ja, wenn man nochmal drüber liest und merkt, es war doch nicht so das Wahre, was man da geschrieben hat. Gut, dann haben wir über Barrierefreiheit gesprochen und da werde ich Sie auch nichts zu fragen. Und dann gab es hier noch diese lange Auflistung von 14 Punkten barrierefreie Informationstechnikverordnung. Ja, das ist auch was, wo man, also das hat man halt schriftlich irgendwo liegen oder guckt es auf der Webseite nach. Also das ist alles nicht relevant, zumal wir das nur kurz besprochen haben. Und ähnlich sieht es mit dem Thema Arbeitsschutz aus. Das hatte mir ja insgesamt als Thema nicht besonders gefallen und ich habe Ihnen da nur ganz kurze Auszüge zu gegeben. Das ist auch nicht prüfungsrelevant. Ja, wir haben auch einfach nichts damit gemacht. Also ich habe Ihnen ein bisschen was zu diesen vier Folien erzählt und was soll ich Sie da in der Prüfung zu fragen?
Das
freust
du dir
ja
selber.
Die halte ich
selber,
ja. Für dich selber
rumspielen. Vor 80 Leuten.
Und ja. Der Chef machen. Aber in was für einem Umfang machen Sie das und zu welchem Thema? Wahrscheinlich nicht dazu zu IT-Systemen, oder? Da geht es darum, Maschinen zu bedienen.
Der Arbeitsplatz, ganz normal, ja. Ergonomie-Schaltzeug und Arbeitsweg und sonst irgendwas. Und dann halt noch speziell Rechenzentrum. Das ist dann schon länger.
Wenn sollte man rauslaufen.
Das haben wir nicht, wir haben Boxen gedacht. Du wirst höchstens ersticken.
Aber ist ja auch so, dass du.
Ja, es löscht den schon da, aber es. Du dann an dem Zeug erstickst, das ist quasi bei der Boxen gedacht und dann immer quasi zu sehr runtergehen, werden die Müll dann auf die Müll.
Gut, dann geht es weiter mit Telekommunikation. Das ist insgesamt auch der größte Block gewesen in der Veranstaltung. Und da werde ich Ihnen jetzt auch an verschiedenen Stellen sagen, dass ich glaube, dass Sie diese Dinge zwar mal gesehen haben sollten, aber nicht unbedingt in der Prüfung exakt wiedergeben können. Gut, die grundlegenden Definitionen, also was mit einer TK-Anlage gemeint ist, sollte man wissen, aber nicht im Sinne von, dass Sie jetzt diese Sätze hier zitieren können. Die grundsätzliche Idee, dass wir halt Kanäle haben, über die irgendwelche Signale oder Informationen übertragen werden, ist natürlich ein wichtiges Grundkonzept, weil das zieht sich dann ja durch, eigentlich durch den ganzen restlichen Text durch. Was mit Signal gemeint ist, also diese gezielt verursachte und wahrnehmbare Änderung einer physikalischen Größe in Raum und Zeit, ist jetzt auch wieder was nicht, also ich werde Sie nicht fragen, schreiben Sie das so in der Form hin. Ja, aber ich denke, Ihnen allen ist klar geworden, was damit gemeint ist, wenn wir Signale irgendwie auf die Reise schicken von einem Ort zum anderen und die ganzen Schwierigkeiten, die dabei entstehen, dass auf der Gegenseite das verstanden werden muss, was der Absender gemeint hat. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal die ganzen Beispiele sehen, was da passieren kann, wie Sachen noch verändert werden während der Übertragung. Gut, was Quellen und Senken sind, das waren jetzt hier so allgemeine Ideen. Wir meinen natürlich, wenn wir Telekommunikation sagen, meinen wir meistens eben Audioinformationen, also gesprochene Sprache, die dann analog oder meistens digital übertragen wird und auf der Empfängerseite gehört werden soll. Diese beiden Schaubilder müssen Sie nicht auswendig lernen, insbesondere das hier nicht mit den 1000 Sachen drin. Was Sender und Empfänger grundsätzlich sind, denke ich, ist klar. Dann haben wir hier ein bisschen was zur Information gehabt. Wir haben dann nachher noch auch diese Geschichten mit dem Sampling, also was wir auch in dem Datenformate-Teil schon gesehen haben. Also diese Grundidee, dass halt in der echten Welt die Sachen kontinuierlich sind, also zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwie existieren und in beliebiger Genauigkeit da sind, wenn Sie an diese Sinuskurven und so weiter denken. Und das letzten Endes wird das Ganze in einer Form digitalisieren müssen, wo es eben auf zwei Ebenen eingeschränkt wird. Einmal, dass wir so eine Abtastung vornehmen. Ja, das war jetzt nicht mehr hier im Rahmen von im Kommunikationskapitel, sondern das war weiter vorne. Aber das gehört da einmal mit rein, dass es einmal diese Abtastung stattfindet, wir also nur noch zu diskreten Zeitpunkten gucken, wie sieht es gerade aus, und dass wir anschließend auch noch die mögliche Wertemenge einschränken. Ja, diese beiden Sachen stecken halt immer dahinter, wenn wir analoge Dinge umwandeln in digitale Dinge. Okay, digitales Kommunikationssystem, eine Menge von diskreten Symbolen, ja, also diskrete Symbole heißt hier, die sind klar voneinander abgegrenzt. Ja, und das klassische Beispiel wäre, es gibt genau zwei Symbole, also 0 und 1, was man übertragen kann, aber es gibt halt viele Übertragungssysteme, die mehrere verschiedene Zustände kennen, zum Beispiel 3 oder noch mehr. Etwas, was 3 Symbole hat, wäre zum Beispiel keine Spannung, ein hoher Wert oder ein negativer Wert. Ja? Also positiv, negativ, 0. Das wäre so ein Dreier-System als Beispiel. Und in dem Zusammenhang ist dann auch wichtig, wenn wir von diesen Symbolen reden, dann kommen wir auf so einen Begriff der Symbolrate. Wenn wir uns fragen, wie ist die Übertragungsgeschwindigkeit von einem System? Und die Frage, wie viele Symbole man pro Zeiteinheit übertragen kann, das ist praktisch die Baudrate. Und die ist eben nicht mit der Bitrate identisch. Ja, das war dieses, dass man oft Baud und Bit pro Sekunde durcheinander schmeißt, weil halt in vielen Fällen es zwei Symbole gibt, nur die übertragen werden können, und dann ist es dasselbe. Ja, also Baudrate und Bitrate sind gleich, wenn das Übertragungssystem genau zwei Symbole kennt. Aber das muss nicht zwingend so sein. Deswegen kann es sein, dass diese Begriffe auseinanderfallen. Dann hatten wir so grundsätzlich, dass es Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gibt, wo also genau zwei miteinander kommunizieren in beide Richtungen. Dann gibt es Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen, ja, wo es einen Sender und mehrere Empfänger praktisch gibt. Und auch mehr Punkt zu Punkt, wo mehrere Sender mit einem Empfänger sprechen. Also hier ist als Beispiel Sensorsysteme genannt, wenn Sie überall in der Landschaft irgendwelche Sensoren pflanzen und irgendwo die ganzen Daten zusammenkommen und Sie daraus das Wetter vorhersagen oder so. Ja, das wäre so ein Beispiel. Und was in der Liste nicht steht, ist, dass es natürlich auch mehr Punkt zu mehr Punkt Systeme geben, wo es mehrere Sender und mehrere Empfänger gleichzeitig gibt. Bitte? Ja. Ja. Gut, dann haben wir diese Übertragungsverfahren, Simplex, Halbduplex und Vollduplex. Die Begriffe sollte man auch kennen. Also Simplex ist halt immer nur Übertragen in eine Richtung möglich. Halbduplex erlaubt beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig. Da kann man immer an so ein Walkie-Talkie denken. Na, wenn man da die Taste runtergedrückt hat, dann kann auf der Gegenseite der nicht mehr sprechen. Und Vollduplex ist halt wie ein Telefon, wo die Leute gleichzeitig reden können. Gut, diese Bilder gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Ja, dann haben wir hier eine Auflistung der verschiedenen technischen Ebenen des da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Komfortleistungen im analogen Netz. Also ich würde Sie jetzt nicht sowas fragen wie gibt es Dreierkonferenz in dem und dem Netz oder sowas. Aber dass man so eine Grundidee hat, was in bestimmten Telefonnetzen möglich ist, das wäre schon nicht falsch. Jetzt ist es ja so, dass die meisten ISDN-Features zum Beispiel gibt es inzwischen alle auch oder fast alle auch im klassischen Analognetz, sofern das überhaupt noch existiert, weil ja eben alles digitalisiert wurde und nur die letzten Meter eigentlich dann noch analog laufen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie wie aus dem Katalog diese Liste haben will. Ne? Services. Okay, bei der Bandbreite ist interessant dieses grundsätzliche Problem, dass je nachdem, was ich als Trägermedium habe, ich da halt unterschiedliche Übertragungscharakteristiken habe und die Signale da irgendwie drauf anpassen muss. dass die vernünftig darüber übertragen werden können. Diese Tabelle kann man sich angucken, um nochmal eine Idee davon zu kriegen, dass es einfach ganz unterschiedliche Anforderungen geben kann, wenn ich, je nachdem, was ich für Daten zu übertragen habe. Dass ich natürlich, wenn ich irgendwie Fernsehbilder in HDTV oder sowas übertragen will, dass ich ein anderes Volumen habe, als wenn ich nur Monoton in schlechter Qualität übertragen will. Aber hier ist es auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie diese Werte hier erwarten würde. Ja. Also es ist praktisch an keiner Stelle so, dass sie irgendwelche Zahlen auswendig lernen sollen, weil ich einfach den Sinn darin nicht sehe. Es gibt eine einzige Ausnahme bei ISDN, bei den Features von ISDN, da weise ich sie nachher nochmal drauf hin. Und da geht es darum, diese Standardausstattung von einem normalen ISDN-Anschluss und einem Multiplex-ISDN-Anschluss, dass man halt weiß, wie viele im Prinzip Leitungen da zusammengeschaltet werden. Also dass sie wissen, sie haben zwei B-Kanäle und so weiter, diese Sachen, weil das wesentlich halt die Eigenschaft von diesem Angebot bedeutet. Und es werden ja auch diese höheren ISDN-Pakete, die also noch über den Multiplex-Anschluss hinausgehen, sind ja darüber auch definiert. Okay. Vermittlungsprinzipien, also da haben wir unterschieden zwischen Leitungsvermittlung und Paketvermittlung. Und das können Sie sich nochmal anschauen, wie da jetzt eigentlich der Unterschied ist. Ja, diese wesentliche Idee ist eigentlich immer, habe ich eine Verbindung, die irgendwie feststeht für die gesamte Dauer der Kommunikation. Das wäre das, was diesem Leitungsprinzip entspricht. Oder habe ich etwas, was sich nicht durch eine feste Verbindung auszeichnet und Informationen, die halt zur anderen Seite wandern, werden irgendwie als Pakete auf den Weg gebracht und gehen dann vielleicht auch ganz unterschiedliche Wege. Ja, also das wäre so, das wäre das Internetprinzip. Sie schicken irgendwelche Daten auf die Reise und das eine IP-Paket geht diesen Weg und das andere IP-Paket geht einen anderen Weg. Die treffen vielleicht noch in falscher Reihenfolge beim Empfänger ein und werden dann irgendwie wieder geordnet. Ja. Man kann trotzdem auch bei Paketvermittlung sowas wie eine Verbindungsorientierung haben, aber das ist dann eine virtuelle Verbindung. Ja, da wird praktisch an der Stelle dann wird ein Weg vorgegeben. Da wird wahrscheinlich am Anfang, wenn das erste Paket auf die Reise geschickt wird, wird irgendwie gesucht, was ist der Weg, und dann geht der Rest auch diesen Weg. Gut, diese Dienstarten haben wir nichts dazu. Duplex-Methoden, die tauchen nachher nochmal bei Multiplex-Methoden, ne? Zurück. Tauchen nochmal bei Multiplex-Methoden auf, wo wir dann eben auch Zeit-Multiplex, Frequenz-Multiplex und so weiter uns nochmal anschauen. Standardisierungsgremien, ja. Auch diese Tabelle wieder voll mit irgendwelchen Werten, ja, habe ich mich jetzt zu geäußert. Topologien hingegen finde ich wieder interessant. Und zwar dann natürlich auch genau die wir nur besprochen haben. Das ist ja keine vollständige Auflistung von möglichen Topologien gewesen. Es gibt noch ein paar mehr, aber es sind so die wesentlichen, ja, die man irgendwie verwendet. Gehen wir kurz durch. Also vollständiger Graph war halt dieses Modell, wo alles mit allem verbunden ist. Das ist natürlich toll für die Verbindungen, die dann darüber stattfinden können. Und unter anderem kann man auf Routing verzichten, weil ja, ich habe ja jeden in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich kann jeden anderen Knoten sofort erreichen. Aber es wird halt sehr teuer, diese ganzen Verbindungen aufzubauen. Ja, letzten Endes hat das sowas wie N-Fakultät, ja, ein bisschen weniger als N-Fakultät, aber es sind sehr, sehr viele Verbindungen, die da entstehen müssen. Deswegen skaliert das schlecht. Also das ist für sehr große Netze einfach nicht machbar. Zumal dann auch die Entfernungen zwischen den am weitesten entfernten Punkten einfach zu groß werden würden. Eine Art Gegenmodell dazu sind Ring und Stern. Ja, beim Ring habe ich alles eben in so einer Ringstruktur angeordnet und typischerweise ist so ein Ring auch orientiert. Das heißt, die Pakete oder was auch immer, Nachrichten bewegen sich in einer festen Reihenfolge, zum Beispiel mit dem Uhrzeigersinn. Na, jetzt in diesem Beispiel-Diagramm, was natürlich dann zu teilweise unsinnigen Wegstrecken führt, wenn ich also direkt von einem Knoten zu seinem Vorgänger gehen will. Dann kann ich nicht einfach diese eine Kante zurückgehen, sondern ich muss einmal komplett durch den Ring praktisch durch. Aber es vereinfacht vieles, weil ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, in welche Richtung zum Beispiel ich Daten auf die Reise schicke, sondern ich packe die einfach die Daten auf den Ring drauf und irgendwann werden sie den Empfänger schon erreichen, dann nehme ich sie raus. Das Ding ist natürlich sehr anfällig, ich muss nur einen einzigen Knoten entfernen und der Ring ist prinzipiell gestört. Ja, es mag sein, dass noch teilweise Kommunikation möglich ist dann auf diesem unterbrochenen Restring, aber eventuell bricht der ganze Ring zusammen, je nachdem, wenn da irgendwelche Verwaltungsinformationen auch ständig drüber laufen. Es gibt auch dieses Token-Ring-System, wo in einem Ring so ein Token rumgereicht wird und nur der, der das Token hat, darf irgendwie was tun. Und wenn da der Ring kaputt ist, dann kann natürlich auch das Token nicht mehr weitergegeben werden und dann funktioniert es auch nicht mehr. Der Stern ist praktisch das, was man immer hat, wenn man irgendwo einen Router hinstellt und alles direkt an diesen Router anschließt, weil der stellt dann eben die Verbindung zwischen allen anderen Teilnehmern her. Also auch wenn man einen Switch hat, einen Netzwerkswitch oder sowas, das ist auch ein Beispiel dafür. Und auch sowas wie ein einfaches Ortstelefonnetz hat früher so funktioniert. Ja, da, wo man also direkte Leitungen zu einer Vermittlungsstation hatte und diese Vermittlungsstation war eben der Punkt, wo Verbindungen zwischen zwei Telefonteilnehmern möglich wurden, ja, indem sie direkt verschaltet wurden. Und hier ist es halt so, dass jetzt jeder Weg Länge 2 immer hat, weil man immer von irgendeinem Punkt zur Zentrale und dann wieder zum nächsten gehen muss. Und das heißt natürlich auch, wenn ich hier die Zentrale rausnehme, dann ist vorbei. Und das ist ja immer das Problem bei allen zentralistischen Ansätzen. Deswegen ist das Internet zum Beispiel so entwickelt, dass es keine zentralen Server gibt, die für irgendwas unverzichtbar wären, außer vielleicht die DNS-Root-Server, also die obersten Name-Server. Aber selbst wenn man die raushaut, sind immer noch IP-Verbindungen, also über die IP-Adressen immer noch Verbindungen möglich. Und hier ist es eben auch so, wenn ich den zentralen Knoten rausnehme, dann ist halt vorbei. Und man kann sich jetzt bei diesen ganzen verschiedenen Topologien auch immer die Frage stellen, was passiert eben, das haben wir schon besprochen jetzt, was passiert, wenn man irgendwie einen Knoten entfernt, wenn der ausfällt durch einen Fehler. Ja, wenn hier einer der unteren zum Beispiel ausfällt, so ein Endknoten, dann ist halt dieser Endknoten weg. Also das macht gar nichts. Und wenn der in der Mitte ausfällt, dann ist alles weg. Das wäre also schlecht. Wohingegen bei dem, nochmal zurück zum Ring, da sind die ja alle gleich, ja, die unterscheiden sich ja in nichts. Es gibt keinen, der irgendwie eine zentrale Rolle spielen würde und jeder, der hier ausfällt, macht direkt den ganzen Ring kaputt. Dann sind wir beim Bus. Ja, da haben wir irgendwie so ein breites Übertragungsmedium, wo man sich an jeder Stelle irgendwie einfach einklinken kann und dann Daten auf diesem Bus aufspielt, die dann von allen anderen auf dem Bus abgerufen werden kann. Hier ist besonders leicht, auch neue Knoten hinzuzufügen. Probleme entstehen hier eventuell, wenn sehr viele Teilnehmer auf so einem Bus drauf sind und alle gleichzeitig sprechen wollen. Ja, da braucht es also dann Protokolle, dass sichergestellt wird, dass sie nicht alle permanent Daten auf den Bus schicken. Dann gibt es noch so eine Baumstruktur, die hatten wir uns auch kurz angeguckt. Die entsteht häufig dadurch, dass man mehrere Sternnetze oder Sterntopologien irgendwie schon hat und die jetzt miteinander verbinden will. Und die einfachste Art, die zu verbinden, ist halt von irgendwo dann eine Verbindung rüber zu dem anderen Stern zu schaffen. Ja. typischerweise vom Zentrum des Sterns. Also wenn wir so einen Stern hier haben und uns jetzt nochmal einen daneben vorstellen und würden das verbinden, einfach die beiden Mittelpunkte, die beiden Zentralen, dann würde eben auch eine Baumstruktur entstehen. Und was man auch häufig hat, ist etwas, was man vermaschte Topologie oder meinetwegen auch Chaos nennt, dass einfach irgendwie Strukturen gewachsen sind, wo bestimmte Knoten miteinander verbunden sind und andere nicht. Ja. Und die Frage ist halt, ist man überhaupt, hat man ein insgesamt verbundenes Netz? Also gibt es für jedes Paar von Knoten überhaupt einen Weg von A nach B? Wenn man das nicht mehr hat, dann würde man nicht von einer vermaschten Topologie in dem Fall sprechen, sondern dann würde man zwei getrennte Netze halt betrachten, ja, und die hätten dann wieder irgendwelche Eigenschaften. Also wenn ich jetzt hier so einen Cut durchmache und diese drei Verbindungen zum Beispiel rausnehme, dann entsteht halt hier links ein kleines Teilnetz und hier rechts ein kleines Netz und die haben einfach miteinander dann nichts mehr zu tun. Ja, man hat dann keine Bezeichnung für dieses Gesamtding. Also bei einer vermaschten Topologie geht man davon aus, dass irgendwie Kommunikation immer möglich ist. Aber hier muss man auf jeden Fall irgendwie cleveres Routing muss man halt haben, ja, damit, weil nicht prinzipiell irgendwie offensichtlich ist, wie man von A nach B kommt. Okay. Dann haben wir Übertragungsverfahren. Dieses Grundprinzip, dass es sowas wie Quellcodierung und Leitungskodierung gibt und was da passiert. Ja, also die Leitungskodierung, die ist halt schon sehr nah an der, oder ist sehr nah an der Übertragungshardware, am Medium. Die sorgt halt dafür, dass etwas, was schon digitalisiert wurde, dass das vernünftig über das Medium transportiert werden kann. Und wenn man nicht mit digitalen Informationen beginnt, sondern zum Beispiel Sprachtelefonie haben will, dann hat man vorher noch eine Quellcodierung. Das heißt, man muss irgendwie noch das Ganze digitalisieren. Und selbst wenn sie mit digitalen Daten anfangen, kann es sein, dass sie trotzdem eine Quellcodierung haben, weil sie zum Beispiel eine Beschränkung haben, dass sie wissen, der Leitungsencoder, der kommt nur mit einer bestimmten Menge an digitalen Daten klar. Dann könnte etwa die Quellcodierung noch daraus bestehen, dass sie eine Qualitätsreduktion machen. Ja. Also dass sie ein digitales Signal, was schon digital ist, nochmal aufarbeiten und einfach kleiner machen, damit sie es anschließend über die Leitung verschicken können. Ja, über das PCM-Verfahren haben wir an mehreren Stellen gesprochen. Dieses grundsätzliche Prinzip, wie man eben Sprache in digitale Informationen umsetzen kann, das sollte bekannt sein. Nicht in den jetzt genauen Zahlen wieder, also dass man irgendwelche Kilohertz-Werte und so weiter angeben kann, sondern das Prinzip, und das ist wieder das, was hier in den Bildern auch nochmal abgebildet ist, man fängt halt an eigentlich mit so einem rein analogen Signal, was eben wieder sowohl was die Zeit angeht, als auch was den Wert angeht, beliebige Werte annehmen kann, und am Ende kommt was raus, was so aussieht wie hier rechts unten. Okay, diese Mathematikfolie brauchen wir auch nicht. Also es ist eine wichtige, fundamentale Aussage des Abtasttheorems, aber das habe ich hier nicht ausführlich mit Ihnen besprochen, was das genau bedeutet und warum es eigentlich so gilt. Das haben wir uns nur anschaulich kurz überlegt, und da braucht man ein gutes Stück Mathematik zusätzlich, um das richtig verstehen zu können. Gut, das ist nochmal eine Darstellung von diesem Prinzip. Leitungscodes, hier ist nochmal dieser Gedanke, dass man eben nicht nur zwei Code-Elemente, 0 und 1, hat vielleicht, sondern möglicherweise mehr. Ja, also wenn man einen zweistufigen Code hat, dann hat man eben genau einen Binärcode, und dann fällt auch wieder dieses Baud- und Bitrate zusammen. und häufig hat man eben was anderes. Wir haben gleich diese Folien mit den Codierungen. Und wenn Sie zum Beispiel hier sich diese Manchester-Kodierung nochmal anschauen, ja, dann sehen Sie, es gibt hier ein High, ein Minus-High und ein Null-Wert. Wobei der Null-Wert wird hier gar nicht benutzt. Der Manchester-Code benutzt den Null-Wert gar nicht, der benutzt nur dieses Plus und Minus. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das auch wieder ein Zweier-Code ist. Irgendwo war hier aber einer, der alle drei nutzt, oder? Hier der Ami-Code. Ja, wobei der eigentlich auch, ja, der nutzt zwar sowohl diesen, ich glaube, wir haben darüber gar nicht gesprochen, aber diesen Ami-Code, der geht hin und hat eigentlich auch nur zwei Signale, nämlich 0 und nicht 0. Ja, und das nicht 0, das macht er abwechselnd mal als Plus und mal als Minus. Und das macht er, um Gleichstromfreiheit sicherzustellen. Ja. Also wir haben ja darüber gesprochen, es gab diese zwei Ziele, vielleicht gehe ich da nochmal zurück, wenn wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Ja. Zwei Sachen, die wir gerne hätten von einem Leitungscode. Das eine ist die Gleichstromfreiheit. Und Gleichstromfreiheit haben wir halt gerade nicht, wenn wir zum Beispiel ständig einen positiven Pegel haben, ja, dann entsteht insgesamt etwas, was nicht gleichstromfrei ist. Und man müsste praktisch einen gleich großen Anteil an positiven und negativen Anteilen haben im Signal, ja, dass die sich gerade immer gegenseitig aufheben. Dann ist es gleichstromfrei. Und viele von den Codes, die wir uns angeguckt haben, sind eben nicht gleichstromfrei, weil die entweder null oder positiv sind und damit insgesamt, je länger das Ganze läuft, einen ständig größer werdenden positiven Gleichstrom praktisch erzeugen, den man nicht haben will. Das ist die eine Geschichte, und die andere Geschichte war die Taktrückgewinnung, dass es idealerweise so ist, dass der Empfänger, ohne zu wissen, in welchem Takt der Sender seine Sachen raushaut, trotzdem den Takt erkennen kann. Und das ist auch nicht so ganz leicht, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt eine lange Sequenz von Einsen sendet und das in der Form macht, dass man einfach ein ständiges Hoch dafür hat, dann kann das so lang werden, dass am Ende der Empfänger nicht mehr weiß, habe ich jetzt 6 oder 7 Einsen empfangen, ja, oder habe ich 600 oder 601 Einsen empfangen. Und wenn man eben diese Taktrückgewinnung nicht sicherstellen kann, dann schickt man meistens über einen zweiten Kanal noch ein Taktsignal. Einfach praktisch nur ein Puls, ja, aus dem man den Takt dann auslesen kann. Gut, dann haben wir diese verschiedenen Verfahren uns angeguckt, da werden Sie auch gleich dann in der Klausur, in der Probeklausur ein Beispiel zu sehen. Dieses Non-Return to Zero, was einfach 0 und 1 kodiert, eben als Low oder High. Ja, und das ist eben weder gleichstromfrei, noch erlaubt es eine Taktrückgewinnung. Dann haben wir als Variante davon Return to Zero. Da sind diese High-Pegel in der Zeit verkürzt. Also die gehen nach der Hälfte der Zeit gehen die runter. Das ist etwas besser, wenn man davon ausgeht, dass man einen häufigen Wechsel zwischen High und Low hat, ja, also zwischen 0 und 1, weil man dann an diesem Wechsel die Taktdauer erkennen kann. Also solange ab und zu eine 1 auftaucht da drin, ist das schon besser geeignet. Ja, aber wenn man jetzt eine lange Sequenz von Nullen schicken würde, was ja praktisch dann auch nur so eine durchgehende Low-Linie wäre, dann kann man da wieder aus dem Tritt geraten. Und dann haben wir den Manchester-Code gesehen, der praktisch immer aus Wechseln besteht. Also egal, ob Sie 0 oder 1 übertragen wollen, es ist in jedem Fall etwas, was einen Wechsel von, in dem Fall hier, einem negativen zu einem positiven oder einem positiven zu einem negativen Pegel bedeutet. Und das hat den Vorteil, das ist selbsttaktend, weil man kann, egal ob jetzt eine 0 oder eine 1 übertragen wird, kann man immer erkennen, ja, wie lang ein einzelner Schritt praktisch ist. Und das Ganze ist auch gleichstromfrei, weil jede einzelne Information für sich, wenn ich eine 0 angucke, die enthält so viele negative wie positive Anteile und die 1 tut es auch. Ja, das heißt, schon für jedes einzelne Stück habe ich diese Gleichstromfreiheit sichergestellt und wenn ich dann beliebig viele davon aneinander hänge, dann habe ich die Eigenschaft natürlich immer noch. Aber das Ganze zu dem Preis, dass ich eigentlich die Schrittgeschwindigkeit verdoppeln muss. Ja, weil ich eben diese Übergänge immer nach einem halben Takt schon da drin habe.
Dann müssen wir so Kodierungsvorschriften erstellen oder würden Sie uns dann eher zwei Codes hinzeigen, wie sollen die dann vergleichen?
Also ich zeige Ihnen mal kurz, wie ich mir das hier in der Beispielaufgabe ausgedacht habe. Ich habe hier eine Frage zum Return-to-Zero-Code gestellt und da habe ich dieses Ding komplett abgebildet, wo unter anderem der Return-to-Zero-Code mit drin ist. Ja.
Also wenn sowas gefragt ist, dann ist grundsätzlich ein Diagramm dabei.
Genau. Genau. Dann geht's jetzt weiter mit Synchron und Asynchron und das machen wir dann morgen weiter, beziehungsweise vielleicht machen wir auch gleich nach der Probeklausur, falls wir da schneller mit durchkommen, machen wir auch da weiter. Aber ansonsten machen wir jetzt erstmal die Pause.